リオキャス。The German Needles Radio. The German Needles Radio. Willkommen zur aktuellen Radio Tux Magazinsendung. Wir schreiben einen inzwischen ziemlich kalten Oktober 2010. Die letzten Wochen ist sehr viel passiert im Linux- und Open-Source-Umfeld. Ich persönlich habe die UboCon in Leipzig besucht und eine ganze Reihe sehr netter Leute kennengelernt. Leipzig ist auf jeden Fall ein Besuch wert, eine sehr bunte Stadt, was gerade an diesem Wochenende durchaus angenehm war. Unsere von dort gesendete Live-Sendung habt ihr hoffentlich gehört, ansonsten findet ihr sie natürlich im Archiv. Zwischenzeitlich hat Linus Torvalds den Kernel 2.6.36 freigegeben. Die Neuerungen im Kernel wurden ausführlich in der Live-Sendung von der UboCon besprochen und können dort nachgehört werden. Wenige Stunden nach der Veröffentlichung fand der Kernel seinen Weg in mein System. Probleme traten bisher nicht auf. Ein frischer Kernel, so schnell im System, aber doch sicher nicht mit der regulären Paketverwaltung. Doch, durchaus, denn ich nutze Apt2Sit, eine Distribution, die bis vor kurzem noch als Sidux bekannt war. Die Umbenennung kam dadurch zustande, dass sich das Entwicklerteam vom Sidux e.V. getrennt hat. Was genau Apt2Sit ist, hört ihr in dem folgenden Beitrag.
Apt2Sit ist eine Distribution, die auf Paketquellen von Debian zurückgreift. Um zu erklären, was genau Apt2Sit ist, müssen wir daher einen kurzen Ausflug zu Debian machen. Das Debian-Projekt pflegt mehrere Quellen, die eine neue Programmversion durchlaufen muss. Installiert man ein aktuelles Release, so wird es seine Programme aus Stable beziehen. Erst bei einer neuen Distributionsveröffentlichung fließen hier neue Programmversionen ein. Bis dahin werden nur Bugfixes und Security-Patches bereitgestellt. Um die Pakete für das nächste Release bereits vorzubereiten, werden die neuen Programmversionen in Testing aufbewahrt und stetig durch die Maintainer erneuert. Steht ein neues Release von Debian an, wird der Inhalt von Testing in Stable übernommen. Aber selbst vor Testing steht noch ein weiteres Repository, in das Programme gelangen. Unstable, auch genannt SID oder SID, ist der Ort, an dem jegliche neue Programmversionen eintreffen, bevor sie ihre Reise durch die Repositories antreten. Wenn man Debian auf einem Server einsetzt, benutzt man gerne das Stable Repository. Hier ist Stabilität sehr viel wichtiger als die Aktualität der eingesetzten Programme. In Umgebungen, in denen Stabilität nicht ausschlaggebend ist, kann man mit wenigen Änderungen zu Testing oder gar Unstable wechseln. Allerdings wächst damit auch die Gefahr, dass es zu Problemen kommt, während in Stable die Programmversionen in der Regel gut abgehangen und entsprechend getestet sind. Apt2Sit hatte sich zur Aufgabe gemacht, das Unstable Repository von Debian benutzbar zu machen. Somit verfügt man über den Umfang von über 25.000 Paketen, die direkt über die Paketverwaltung installiert werden können. Das Besondere ist hierbei, dass in Unstable nicht nur Sicherheitsupdates einfließen, sondern auch neue Paketversionen. Apt2Sit arbeitet somit als Rolling Release, da neue Programmversionen einfach in das laufende System eingespielt werden. Eine Neuinstallation oder ein Ad-Hoc-Update, wie es in herkömmlichen Distributionen üblich ist, entfällt somit. Im besten Fall installiert man Apt2Sit einmal und benutzt es danach einfach immer weiter. Die Pakete aus Unstable führen unter Umständen dazu, dass das System nicht mehr verwendbar ist. Das Apt2Sit-Team versucht, diese Probleme rechtzeitig zu erkennen und über die Apt2Sit-eigenen Repositories zu lösen. Ebenfalls wird so eine Art sanfte Umstellung auf neue Versionen systemnaher Programme durchgeführt. Außerdem erhält Apt2Sit einen sehr aktuellen Kernel, der sich zeitnah an dem stabilen Vanilla-Kernel orientiert. Apt2Sit setzt von Haus aus auf KDE oder XFCE, wobei hier in der Regel die Pakete zum Einsatz kommen, die in Debian SID vorhanden sind. Einige Beiträge im Internet deuten darauf hin, dass Gnome innerhalb von SID Probleme macht, allerdings hat sich bei einer Testinstallation auf Anhieb kein Problem ergeben. Apt2Sit ist weitestgehend auf Geschwindigkeit optimiert, so sind die Pakete für i686 kompiliert. Die KDE Lite genannte Installation kommt zudem sehr schlank daher. Benötigte Programme muss man per Hand nachinstallieren. Belohnt wird man dafür mit einem sehr schnell bootenden Linux. Eine gewisse Erfahrung mit Linux ist zu empfehlen, insbesondere mit der Kommandozeile. Bei Problemen hilft aber auch die Community weiter. Neben der englischen Website existiert ein deutsches Forum. Die Apt2Sit-Entwickler empfehlen für das Paketmanagement apt auf der Kommandozeile. Das Kommandozeilentool hat hierfür einige Patches erhalten, die das Rolling-Release-Verhalten von Apt2Sit unterstützen. Als Fazit bleibt zu sagen, dass es sich bei Apt2Sit um eine schnelle, stabile Distribution handelt, die dank der Paketquellen von Debian SID zumeist sehr neue Programmversionen zu bieten hat. Dank Rolling Release hat man immerhin ein relativ aktuelles System. Ein Verhalten, das man unter den Distributionen nur selten, zum Beispiel bei Arc oder Gentoo, findet. Wer Debian mag, aber gerne aktuellere Programmversionen hätte, sollte ebenfalls einen Blick auf Up2Sit werfen.
Mit vollem Bauch geht bekanntlich alles besser. Oder wie war dieser Spruch? Leer am Bauch studiert nicht gern. Arbeiten geht auf jeden Fall besser, wenn der Magen nicht knurrt. Kommen wir nun also zu der Radiotux Kochspace. Kommen wir lieber zum Open Source Kochen mit Florian Effenberger, bekannt aus dem Open Office Org und neuerdings LibreOffice Umfeld.
Ja, ich bin jetzt hier in München mit Florian Effenberger und du organisierst, ich weiß nicht, einmal im Monat oder wie oft ist es, das OSS Kochen. Also das ist auch schon wieder so ein toller Name, ja, Open Source Software Kochen. Aber Software kann man doch nicht kochen.
Ach ja, doch. Nein, was
kocht ihr denn da?
Es gibt, in München gibt es seit über einem Jahr die sogenannten Open Source Treffen. Das ist eine Veranstaltung, wo wir abends mit 30, 40 bis zu 50 Interessenten kurze Vorträge hören, ein bisschen in das Thema Open Source einführen, Projekte stellen sich vor. Das läuft seit über einem Jahr, einmal im Monat, immer Freitagabend um 18 Uhr hier im Café Netzwerk. In der Regel der vierte Freitag im Monat. Und aus der Idee ist dann eine weitere Veranstaltung hervorgegangen, das sogenannte Open Source Kochen. Und die Idee dahinter ist ganz einfach, dass wir die Leute, die sich für freie Software, Open Source, offene Standards interessieren, nicht nur technisch, das heißt salopp gesagt vor der Kiste zusammenbringen, sondern einfach mal Sachen zusammen machen, in der Gruppe Gleichgesinnter, in der Gruppe von Leuten, die sich für dasselbe interessieren. Und ja, wir kochen ganz einfach. Die Idee ist
so was Verrücktes.
Ja,
kocht.
Die verrücktesten Ideen sind die witzigsten. Wir sind dank des Kaffee-Netzwerks in der Lage, dass wir eine schöne große Küche haben, in der so die ganzen Voraussetzungen.
Ich wollte gerade fragen, wo macht ihr das bei jemandem zu Hause? 50 Leute vorbeikommen, wir kochen jetzt einmal.
Nee, wir sind hier im Kaffee-Netzwerk und es ist ganz spaßig. Wir lassen also vorher, es gibt ein Call for Recipes, da lassen wir sozusagen über das Rezept abstimmen und dann gibt es ein Drei-Gänge-Menü, das heißt Vorspeise, Hauptgericht und
Okay, aber das überlegt ihr euch vorher, geht nicht einfach einkaufen und guckt dann, was ihr habt und daraus...
Es ist strukturiert.
Ah, okay. Ist ja schade eigentlich.
Strukturiert.
Ich hätte es andersrum gemacht. Jeder bringt was mit und mal gucken, was man daraus kochen kann.
Das
kann
man beim nächsten Mal machen, das ist eine gute Idee.
Aber pass auf, dann kommt wahrscheinlich nur mit Tomatensauce raus, weil das ist das Einzige, was Geeks können.
Das geht sehr gut, also wir lernen da eigentlich relativ schnell und es gab beim ersten Mal gab es Bruschetta, Käsespätzle oder für die Schwaben Käsespätzle, damit wir auch alle auf der Seite haben. Und als Nachtisch gab es Sabayone. Und beim letzten Mal gab es eine ungarische Tomatensuppe. Es gab als Hauptgericht entweder Reis und Paprika mit Feta oder Sahne geschnetzeltes und es gab als Nachtisch eine Bayerisch-Creme.
Naja, Bayerisch-Creme weiß ich jetzt nicht, was das ist, aber...
Das war auch sehr fein.
Okay.
Und ja, die Idee ist so einmal im Viertel, im halben Jahr, wie es halt ergibt, mit so, da sind es immer so 20, 25 Leute, die dann mitkochen, hier zusammen was kochen. Die Rezepte kommen dann auch online, freie Lizenz, also alles ganz, ganz dem Gedanken freie Software. Mhm. Und das macht riesigen Spaß und es ist interessant, sich auch mal außerhalb von so Fachvorträgen, die dann mit irgendwie IPv6 und Linux Cluster und OpenStreetMap zu tun haben, sich mal einfach ganz privat zu treffen. Und
aber gibst du, ihr redet trotzdem über Linux Cluster.
Es ist eine gute Mischung. Wir hatten letztes Mal fast eine Diskussion über Musik. Also man ist da durchaus.
Okay.
Nee, es ist eine super Sache, macht riesigen Spaß. Und wir gehen also dann einmal im Großmarkt einkaufen. Kostet dann für jeden um die 10, 15 Euro, je nachdem. Wir geben halt den Preis direkt weiter. Und was wir beim letzten Mal eingeführt haben, es bleibt, egal wie du planst, es bleibt immer ganz viel übrig. Und wir wollten nicht, dass das Essen dann weggeworfen wird oder dass es dann irgendwie jemand mit nach Hause nimmt. Die Leute haben den Bauch eh schon voll vom Abend. Und wir haben letztes Mal das Essen, was übrig geblieben ist, hier in München einem Wohnheim der Heilsarmee gespendet. Das heißt, das Essen, was wir gekocht haben, kommt dann auch Bedürftigen zugute und das wollen wir jetzt regelmäßig so machen. Dann haben wir nämlich einen schönen gemütlichen Abend, können nett zusammen kochen, lecker essen und diejenigen, die es wirklich nötig haben, die haben dann auch noch was davon. Naturbegeistert ist noch was Gutes und ich denke, das tut auch keinem weh, wenn es dann 1-2 Euro mehr kostet. Und so helfen wir dann auch Leuten, die es wirklich nötig haben. Das ist eine schöne Sache und wer Lust hat, es gibt noch keinen neuen Termin, ich denke Anfang nächsten Jahres und momentan für die Zuhörer, die nicht aus München kommen, laufen Planungen, das Ganze auch mal in Essen zu machen.
Im Unperfekthaus
wahrscheinlich? Genau, im Unperfekthaus ist der Plan. Auch noch nicht ganz sicher wann, aber irgendwann im Laufe des nächsten Jahres, ich hoffe Jahresanfang, wird es also demnächst Informationen geben.
Dann fehlt ja nur noch einmal Berlin oder Hamburg oder so, dass die auch im Norden was davon haben.
Also wer in Berlin oder Hamburg eine Örtlichkeit hat, wo man das kochen kann, meldet euch bei uns. Wir sind für alles offen. Wir machen gern auch mal eine Roadshow.
Genau. Ihr nehmt also einen Truck. Ihr macht einen Essenstruck,
genau.
Und dann fahrt ihr durch die Gegend.
Richtig.
Das ist nochmal die Idee. Wo finde ich da Informationen drüber?
Das ist momentan noch auf der Webseite der Open Source Treffen. Ganz einfach www.opensourcetreffen.de. Wird demnächst eine eigene Webseite mit Wiki und Rezeptliste bekommen. Aber da wird das angekündigt und findet hier statt im Kaffee-Netzwerk in München in der Nähe des Königsplatzes. Macht riesig viel Spaß und wer mal Zeit und Lust hat, schaut mal vorbei. Ist eine nette Sache und auch alle, die nicht kochen können, man lernt das ganz schnell.
Wenn nicht, steht man halt nur dabei und macht kocht auf Anweisung.
Das funktioniert alles wunderbar und man lernt das wirklich ganz schnell und
okay, kann man dann so als Geek auch seine bessere Hälfte mitbringen?
Ja, natürlich, ganz klar, auf jeden Fall. Es ist alles vertreten, alle Altersgruppen, alle Berufsgruppen, Studenten, Geeks, Leute, die vielleicht ein bisschen normalsterblicher sind als die Geeks, jeder dabei, macht super viel Spaß. Also es ist wirklich eine nette Runde, die hier immer stattfindet und da ist uns jeder willkommen.
Super, vielen Dank Florian von den OSS Kochen. Also einen besseren Namen braucht es schon noch, das ist irgendwie nicht so ideal, aber OSS Kochen und ihr könnt da Infos finden auf den Open Source Treffenseiten und auch mal mitmachen, entweder hier in München oder demnächst in Essen und vielleicht ja auch bald in Hamburg, Berlin und überall auf der Welt. World Domination und so. Ihr wisst schon. Also, bis bald. Danke.
Danke.
Neben der UboCon in Leipzig fand in den letzten Wochen auch der Linux-Infotag in Landau statt. Vor Ort führten wir ein Interview mit Georg Schütz über Carbox in einer sehr, sehr entspannten Atmosphäre.
Ja, hallo Georg. Hallo, ich habe jetzt hier gerade mir gegenüber den Georg Schütz, seines Zeichens Geschäftsführer, Chef, wie sagt man da schön, von Carbox.
Ja.
Und was macht Carbox? Was ist Carbox? Wen habe ich jetzt überhaupt mir gegenüber sitzen?
Ja. Ich bin Georg Schütz, bin 45, Pfälzer von Geburt und Gesinnung. Die Leute, die die Freiheit nach Deutschland gebracht haben, machen deswegen auch was mit freier Software. Eigentlich bin ich Wirtschaftsingenieur und kümmere mich als Unternehmensberater um kleine Unternehmen.
Das heißt, Carbox ist in dem Sinne nicht nur eine Firma, sondern was noch?
Carbox ist in dem Sinne eigentlich eine Firma ohne ein Produkt.
Mhm.
Das fasziniert die Leute immer, dass wir nichts zu verkaufen haben, außerdem, dass wir uns um unsere Kunden kümmern. Und natürlich gibt es in der Carbox auch eine Art von Produkt. Es gibt ein freies Softwareprojekt, Carbox ohne A, KMUX. Da steckt das KMU, das kleine und mittlere Unternehmen drin. Und da steckt die freie Softwarewelt mit dem UX hinten drin. Das haben wir zusammen mit der Fachhochschule Zweibrücken entwickelt. Das ist eine vollständige Systemumgebung, Infrastruktur, Organisationssoftware für kleine Unternehmen, mit dem man alles machen kann, was wir kleine Unternehmer denn so brauchen. Ich bin ja selber einer.
Und was brauchen da Unternehmer? Also was kann man sich da so alles so vorstellen oder zusammenbauen oder installieren?
Ja.
Oder?
Im Prinzip ist es ein kleines Rechenzentrum für Unternehmen mit Virtualisierungsgeschichten drin. Das heißt, wir bauen, je nachdem, was man sich beim Installer ausgesucht hat, Sachen zusammen wie ein Mail-Server, eine Groupware, ein System, um Arbeitsplätze davon zu booten per PXE, ein Dokumentenmanagementsystem, ein Blog-System, um die legendären gelben Zettel im Unternehmen ersetzen zu können. Alles, was man so drumherum brauchen kann. Es gibt mehrere ERP-Systeme, freie Software, die man anwenden kann, wobei das eher der seltene Fall ist, dass es benutzt wird. Jetzt sind wir gerade dabei, SugarCRM zu integrieren.
Mhm.
Und der wichtige Punkt für mich ist dabei, dass alles ineinander greift wie so ein kleines Zahnrad. Wenn ich die Adresse eines Kunden einmal eingegeben habe, dann ist die automatisch in dem Mail zur Verfügung. Ich kann damit eine Telefonanlage ansprechen, sagen, wählen wir mal den Henrik an.
Mhm.
Ich kann das benutzen in Office-Dokumenten und anderen Dingen, muss also keine Mehrfacheingaben machen.
Das heißt, ich habe sozusagen entweder bei euch eine Art gemietete Carbox-Instanz beziehungsweise ein modular aufgebautes System oder ich kann mir das natürlich auch auf meinem eigenen Server installieren, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Also es gibt dann die zwei Möglichkeiten.
Nein, es gibt eigentlich nur die eine für mich. Okay. Nämlich die, meine Kunden möchten gerne Herr ihrer Hardware und Herr ihrer Software sein. Das sind kleine Unternehmen und die möchten gerne wirklich die Sachen bei sich zu Hause behalten. Das Thema, egal wie man es jetzt nennt, Software as a Service oder Software on Demand, ist für mich eigentlich kein Thema.
Mhm. Das heißt, ich habe eine Art Grundpaket, Grundserver, also es ist ein kompletter Server, den ich mehr installiere, oder setzt das auf einem Serversystem, setzt es jetzt auf einem Debian auf? Muss ich dazu also schon einen Debian-Server oder einen anderen Server, einen Red Hat-Server haben? Oder bringt das System schon alles mit?
Bringt das System mit. Es installiert sich im Prinzip ein Debian im Moment noch auf Lenny-Basis mit Virtualisierungstechnik. Die Technik ist vServer. Die Idee der nächsten Generation ist, auf Linux-Containers umzusteigen, weil das einfach im Mainline-Kernel mit versorgt wird. Aber technisch darf ich mich eigentlich gar nicht so viel fragen, weil ich der Techniker nicht bin. Natürlich kann man es auch in der virtualisierten Welt, wenn schon ESX oder sowas läuft, in einer virtuellen Umgebung installieren. Ich weiß, dass es geht, ich habe es auch schon gesehen, aber im Kern braucht man es nicht. Man braucht einen kleinen Server, der RAID-fähig ist, und darauf installiert sich das System komplett selbst.
Und wenn ich jetzt sage, es ist ja für kleine KMU, heißt ja kleine und mittelständische Unternehmen, das heißt also, für die Firma, es ist jetzt egal, ob das jetzt eine Dienstleistungsfirma ist, eine Produktionsfirma, eine Handwerksfirma, was auch immer, und das KMUX bildet dann praktisch alles drumherum ab, von E-Mail über die alle Prozesse. Was könnte dann, oder andersrum gefragt, welche Art von Firma oder welche Art von Modulen gibt es da alles, die Firma XY gebrauchen könnte? Mhm. Gibt es so eine Art Basispaket? Mhm. Und was sind zum Beispiel Zusatzpakete, die öfter oder weniger öfter gefragt sind?
Ja, es gibt bei der Installation ein paar Sachen, die man, wenn man sich dafür entscheidet, das auf Infrastruktur zu haben, nehmen sollte. Standardmäßig würde ich installieren die Benutzerverwaltung über einen LDAP. Ich würde einen Mail-Server installieren. Ich würde den File-Server installieren. Ich würde auch eine kleine Gruppe installieren, die schon mit drin ist. Und ab da hängt es davon ab, was das Unternehmen wirklich braucht. Das ist ja das Schöne, dass wir eine Infrastruktur haben, an der ich problemlos anflanschen kann oder indem ich problemlos weitere Virtualisierungsserver einfach einbauen kann. Oder dass ich persönlich im Beratungsprozess mit meinem Kunden überlegen kann, was macht für dich eigentlich Sinn. Es gibt genauso wenig eine Standardsoftware, wie es ein Standardunternehmen gibt. Also muss man sich überlegen, was ist der Ablauf, was sind die Prozesse im Unternehmen, wie kann man das wirkungsvoll unterstützen, und genau die Pakete würde ich mir auswählen.
Das heißt also, so Standardpakete wie auch zum Beispiel Rechnungsverwaltung, Buchhaltung und sowas ist alles dabei. Wenn es jetzt aber so Spezialfälle gibt, habt ihr die auch teilweise, denke ich mal, schon, ich sag mal, vorrätig, beziehungsweise könnt ihr auch selber erstellen?
Gerade das Thema Rechnungsschreibung ist ganz, ganz spannendes. Wenn man sich ein ganz kleines Unternehmen anguckt, auch das werden jetzt einige Leute wahrscheinlich nicht gern hören, es gibt kein vernünftiges, kleines Unternehmensverwaltungssystem für einen 1-, 2-, 3-Personen-Laden. Nichts, für dem ich sagen würde spontan, das passt so richtig. Das kann von Elster, sprich Umsatzsteuervoranmeldungen über Dativ-Schnittstelle für den Steuerberater am Jahresende, könnte das. Gibt es einfach nicht. Da muss ich auf proprietäre Software ausweichen, wenn ich nicht einen Haufen Geld in die Hand nehmen will, um es mir anzupassen. Ja, es gibt aber ganz viele kleine Unternehmen, die machen gar keine eigene Buchhaltung, sondern die geben einfach ihre Buchhaltung an einen Steuerberater, erzeugen nur die Belege, die Rechnungen und ähnliche Dinge, verwalten ihre Einnahmen mit Kalkulationstabellen. Ja. Für die kann man wunderbare Lösungen machen, zum Beispiel, indem man sagt, nimm dir ein Sugar CRM, da sind deine Kontakte drin, da sind deine Kunden drin, und schreib aus Sugar CRM mit einer Integration OpenOffice, schreib deine Rechnungen, erzeug deine Rechnungsnummern, leg die Belege ordentlich ab und schickst sie hinterher an deinen Steuerberater. Du hast im Sugar CRM und dem Anschluss alles, was zu deinem Kunden dazugehört. Du kannst deine ganze Historie verfolgen, das ist alles wunderbar, und hast deinen Ablauf eigentlich perfekt unterstützt, und die steuerlichen Dinge nimmt dir dein Berater ab.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel schon so eine bestehende Office-Struktur habe, wie du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe jetzt hier OpenOffice oder dann auch später vielleicht sogar LibreOffice oder welches Office-System auch immer, da flanscht sich das dann sozusagen an, und ich kann das also auch mit anderen Softwareprodukten, die ich vielleicht sogar einsetze, oder mit anderen Geschäftsprozessen dann kombinieren, beziehungsweise die dann einfließen lassen. Das heißt also, auch die Schnittstellen sind dann mehr oder weniger die offenen Standards, die man so offen...
Das ist genau der schlagende Vorteil davon, dass ich durch die freie Software einfach Möglichkeiten habe, andere Dinge anzuflanschen, wo immer das geht und wo immer ich das mag.
Haben wir da zum Beispiel so Beispiele an was, also außer OpenOffice, an was sich das so anflanscht oder was er da so noch alles einsetzt an Produkten oder Programmen?
Ja, es gibt ja immer bei Leuten, die Online-Handel machen, ja immer die Frage, unterstützt es meinen Webshop?
Ja, genau.
Die Frage ist, was ist denn mein Webshop? Ja, es gibt so viele unterschiedliche Webshops, dass ich einfach nicht sagen kann, es unterstützt deinen Webshop, das weiß ich nicht. Aber ich weiß sicher, dass es Möglichkeiten gibt, einen Webshop anzubinden. Entweder habe ich einen Standalone-Webshop, es gibt ja ganz viele Leute, die sowas machen bei allen möglichen Anbietern, oder ich habe eine, dann wirklich eine Unternehmensverwaltungsgeschichte, wie es Atempiere zum Beispiel ist, als großes System, oder wie man das mit Triton machen kann, als charmantes kleines System, das sehr erweiterbar und sehr modular ist. Und dann hängt es davon ab, wie auf der anderen Seite dein Webshop aussieht. Mhm. Was möchte ich denn? Möchte ich eine Bestandsanzeige sehen im Webshop? Soll da eine rot-gelb-grüne Ampel sein, ob die Ware verfügbar ist oder nicht? Da muss ich ja über Kommunikation zwischen externem Shop im Web und meiner eigenen Applikation reden. Und da kommen wir an den Punkt, wo man einfach sagen muss, die Schnittstellen sind offen, ich weiß, wie es geht, man muss einen Dienstleister finden, der mir das macht, und da wird es sehr individuell. Gerade beim Thema Webshop, das ist alles andere als Standard. Und
bei den Dienstleistern wärt ihr sozusagen dann also auch ein Dienstleister, der das dann abdecken könnte, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt einen Webshop, ich möchte das jetzt komplett integrieren. Mhm. Du kennst jetzt zum Beispiel den Webshop noch gar nicht, aber sofern du weißt, das ist jetzt ein offener Standard, dann würdest du also auch sagen, okay, das flanschen wir an, das funktioniert.
Ich selbst würde es nicht machen, weil wir keine Programmierung an der Stelle tun, sondern ich würde jemanden suchen, der das kann. Von dem ich sagen kann, okay, kennst du die eine Seite, kennst du die andere Seite? Eigentlich der Mittler sein als Berater zwischen dem Kunden und einem Dienstleister. Was auch eine schöne Position ist, zwischendrin zu moderieren, denn nicht alles, was ein Kunde sich wünscht, ist technisch machbar. Und nicht alles, was der Techniker gerne anbieten würde, ist im Sinne des Kunden und seines Prozesses. Also ist die Position als Berater zwischendrin eigentlich eine sehr schöne, wo man nach beiden Seiten vermitteln kann.
Und wie viele Instanzen oder Installationen oder wie viele KMUX-Server habt ihr im Moment so in der freien Wildbahn am Laufen? Habt ihr da so ein bisschen Überblick, ein bisschen Statistik?
Also die wir selbst betreuen hier in der Gegend, die kennen wir natürlich, das sind 10. Mhm. Ja, plus unsere eigenen, die da gerade laufen. Und was sonst noch drumherum ist, ich kann dir die Downloadzahlen nicht sagen. Ich weiß auch nicht, wer das ausprobiert und installiert hat. Das weiß ich wirklich nicht.
Mhm. Aber das ist ja schon mal so eine ganze Menge.
Ja, und was wir gerade gestern hatten, ich gehöre zu einem Beraterverband, der heißt Inhalt.com. Das sind freie Unternehmensberater, die alle eine Listung durchgemacht haben bei der KfW. Ist für unsere Kunden ganz spannend, die aus ganz unterschiedlichen Gewerken kommen, von Energieberatung über Marketingberatung, Außenwirtschaft und ähnliche Dinge. Denn mit denen bin ich seit einiger Zeit am Reden drüber, wie solche Organisation im Unternehmen besser ablaufen kann. Und die haben sich gestern Mittag dafür entschieden, dass KMUX das System ist, das sie selbst einsetzen wollen für sich und dass sie auch ihren Kunden näher bringen wollen. Und das wird ab November dann sein.
Das wird dann eine Installation oder wenn es dann auch mehrere?
Das wird quer durch die Republik gehen mit allen möglichen unterschiedlichen Dingen. Wir haben eine sehr aktive Gruppe bei Inhalt.com, die in Bremen sitzt, die sehr viel Gründungsberatung machen. Und gerade da ist das Schöne dran, sie haben für sich erkannt, dass das, wenn ich das als Kleinsystem aufsetze für einen Gründer und damit die Infrastruktur eigentlich schon habe, dass der Gründer mitwachsen kann in Jahren und eigentlich von der Infrastruktur her nicht begrenzt ist. Weil wir ganz oft in der Beratung an den Punkt kommen, dass ein Gründer sich was Kleines kauft und nach 2 Jahren an seine Grenzen kommt und nicht mehr weiter kann. Und dann sein ganzes Geschäft nochmal neu erfinden muss, weil er keine Chance zum Wachsen mehr hat.
Das heißt aber auch, dass der so ein KMUX-Server oder das schon ausgebaute System auch zum Beispiel so Systeme oder so Technologien wie Cluster-Service, verteilte Systeme etc. pp. Dann auch unterstützt bzw. anbietet.
Ja, geht. Insbesondere ganz witzig finde ich die Installation eines sogenannten KMUX Tiny. Das ist ein echter Server, der einen Terminal-Server beinhaltet, wie die meisten KMUX-Installationen sowieso, an dem man sich am gleichen Arbeitsplatz praktisch auf seinen eigenen Terminal-Server verbindet. Das heißt, ich kann ein ganz kleines Unternehmen mit einer Person am einen Rechner, wo der Rechner und Server und Client gleichzeitig ist, anbieten, und wenn der wachsen will, klemmt er einfach über einen Switch verschiedene andere Rechner hinten dran und wächst eigentlich damit mit.
Und die ganzen Applikationen, die ich jetzt zum Beispiel habe, gehen auch größtenteils, denke ich mal, über so eine Art Webinterface. Wenn ich jetzt zum Beispiel E-Mails verschicken will, könnte man das also auch über so eine Art Web-Oberfläche dann machen. Ich müsste keinen lokalen Client zum Beispiel haben, was ja dann auch wieder in die Richtung Terminal-Dienste einspielt.
Wenn ich Sogo benutze als Groupware, dann gibt es da auch einen Webline für. Aber ich kann natürlich genauso die Integration in Thunderbird benutzen und mit Plugins arbeiten und dann einen lokalen Mail-Client haben, wie ich das gewohnt bin. Geht beides.
Klingt ja schon mal super. Was hast du denn so in den nächsten 1, 2, 3, 5 Jahren, sage ich jetzt mal, was sind denn also die Planungen? Habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, das wollen wir jetzt noch unbedingt einbauen, beziehungsweise ja, oder das haben wir jetzt als Anforderung durch Kunden, wo wir sagen, das ist nochmal eine Herausforderung und das werden wir stemmen und das gibt es zum Beispiel bei keinem anderen oder das ist jetzt unbedingt gefragt?
Also ob es bei keinem anderen sowas gibt, das ist eine ganz, ganz schwere Frage, Henry.
Das ist immer schwer.
Das kann man so einfach nicht sagen. Nein, woran sieht man die Herausforderungen in kleinen Unternehmen? Also was wir machen wollen, ist, wir denken über KMUX Next Generation nach, technischerseits. Da ist der Hauptträger, ist der Professor Wilhelm Meyer von der Fachhochschule Zweibrücken. Da sind Gedanken wie ButterFS, da sind Gedanken wie Umstieg auf Ubuntu Longterm als Serverkomponente, wobei uns das bei Linux Containers eigentlich egal ist, weil der Träger unten drunter ist, weil man sich den Kernel miteinander teilt. Da sind inhaltlich Gedanken. Wir haben gerade zusätzlich zu Super-CRM Dinge integriert wie Acfeo-Telefonanlagen, die im kleinen Unternehmen echt ein Hit sind. Das Schöne an der Acfeo-Server und Client-Software ist, ich kann mit einem uralten analogen Telefon für 10 Euro eine volle CTI-Integration haben wie mit teuren Systemtelefonen. Das heißt, ich wähle am PC, sehe meine Kunden, nutze die Kontakte, die ich vorher woanders eingegeben habe, genauso zum Telefonieren. Das ist eine ganz schicke Angelegenheit. Was wir jetzt einbauen, ist WordPress. Weil wir damit in ganz vielen kleinen Unternehmen, jetzt mittlerweile schon in 20, wenn ich von mir ausgehe, die berühmten gelben Zettel ersetzen kann. Ganz, ganz simpel. Was wir jetzt integrieren, ist ZPUB. Das ist ein sehr schönes Dokumentationssystem auf Docbook-Basis. Hat für mich als Unternehmensberater einen charmanten Vorteil. Ich schreibe in Struktur, kann das den Leuten geben, drücke auf ein Knöpfchen, mache im Prinzip ein SVN-Commit. Und der ZPUB-Server erzeugt im Hintergrund PDF- und HTML-Seite, die ich dann immer als aktuelle Dokumentation, zum Beispiel für Ablaufbeschreibungen im Unternehmen nutzen kann. Das ist eine tolle Geschichte, die ist schick. Die bauen wir einfach ein.
Das heißt, ich kann also auch so firmeninterne Dokumentation, ja, Prozessdokumentation, genau, und sowas dann abführen, ja, was dann eventuell auch später für, keine Ahnung, für zukünftige Administratoren zum Beispiel interessant ist, genauso, ja, wie für Ausbildung zum Beispiel von Leuten, wo man dann Dokumentation braucht und so weiter.
Ja, oder denk mal an Qualitätsnormen. Denk mal an ISO 9001 folgende. Da brauche ich auch einen aktuellen Ablauf. Wie läuft denn mein Wareneingang? Das ist mit ZBook überhaupt kein Problem. Du machst ein Dokument, das heißt Wareneingang, du änderst die aktuelle Version, drückst auf einen Knopf und der Mensch im Wareneingang muss nur seine fest installierte Webseite abrufen. Da steht im Prinzip Wareneingang Latest als Link drauf und dann sieht er seine Prozessbeschreibung vor sich, wenn er nicht mehr weiß, wie es geht.
Klingt da super. Aber wenn ich auch so höre, so, dass das Ganze auch serverbasiert ist, denke ich mal, viele Unternehmen werden das auch für ihren Webserver bzw. für ihren Internetauftritt nutzen. Ist da auch etwas als Modul da, dass das auch so ein bisschen von der internen Schiene getrennt ist? Dass man also nach außen hin so seine Firmenpräsentation hat, seinen Firmenauftritt? Oder habt ihr gesagt, nee, das wollen wir lieber trennen, weil das halt auch ein Sicherheitsproblem
ist? Wir haben lange überlegt, wie man sowas für kleine Unternehmen macht. Also ich denke jetzt mal an meinen Lieblingsschreiner mit seinen 5 Leuten, der schreinert, er braucht einen Webauftritt. Was braucht der Mensch? Ich muss wissen, was er tut, ich muss wissen, wo ich ihn finde, ich muss im Prinzip Kontaktdaten für ihn haben. Das ist eine Kleinseite. Da ändert sich auch relativ wenig dran. Also wenn ich sowas machen wollte, ist eine statische Seite einfach, die extern liegt, viel einfacher als irgendein großes CMS zu nehmen oder sowas. Wenn ich jemanden habe, der eine ausgeprägte Online-Charakteristik hat und ein CMS und ein Redaktionssystem braucht und viele, viele Seitenänderungen hat, dann ist das eine Applikation, die für mich eigentlich da nicht reingehört, wo man wirklich überlegen muss, was mache ich aus Sicherheitsaspekten, was mache ich aus Redaktionsaspekten, was mache ich in einem Ablauf drin, wer darf was schreiben, wer darf was freigeben, gibt es irgendeinen Mechanismus, um diese Zugriffsrechte zu steuern. Das würde ich sehr individuell sehen. Also für die Kleinseite des Schreiners ist ein Modul einfach viel zu groß und für die Großseite wäre ein Modul immer viel zu klein. Ja, das ist was sehr individuell, das würde ich auch immer extern regeln.
Wird also getrennt danach betrachtet.
Klar, man könnte zum Beispiel, es gibt einen V-Server, den wir haben, der heißt KMUX Custom. Den kannst du dir mit installieren, dann hast du einen leeren Lenny-Server, ja, Debian Lenny, und darauf kannst du machen, was du willst. Wenn du sagst, ich möchte gerne irgendein CMS haben, das da mitläuft, dann installiert ihr es in KMUX Custom und dann ist es da. Oder du hast einen EDV-Betreuer, der es installiert, musst du den selber machen.
Ja, das klingt ja schon mal super.
Ja.
Fällt dir sonst noch was ein?
Ja, wir suchen immer Leute, die mitmachen. Das ist
Zum Beispiel die Frage. Sucht ihr da Leute, die da noch unterstützen, so als Mitarbeiter, als Praktikanten, oder wie kann man sich das da vorstellen bei euch?
Ja, man kann mehrere Dinge tun. Das eine ist, man kann sagen, okay, ich bin ein Dienstleister, der EDV-Dienste anbietet. Ich installiere regelmäßig irgendwelche Serverwelten für meine Kunden und habe mit Kamux die Chance, einfach simpel und einfach und gleichmäßig und schnell neue Systeme aufzusetzen. Und wenn mein Kunde etwas mehr von mir will, dann habe ich das eigentlich auch, indem ich irgendeinen der Komponenten anknipse bei der Installation oder ausknipse oder nachträglich installiere. Das geht sehr, sehr flott. Also kann man sich als EDV-Dienstleister hier einbringen, indem man sagt, okay, ich möchte das einfach nutzen, möchte wissen, wie das geht, möchte mehr darüber lernen, möchte das mit weiterentwickeln. Ich kann mich als Programmierer einbringen, wenn nämlich sagt, einer der Systeme oder das System an sich interessiert mich, gar keine Frage. Da gibt es das freie Projekt KMUX auf SourceForge, an dem man sich das ansehen und mitmachen kann. Oder ich kann sagen, als Beraterkollege, ich betreue kleine Unternehmen beratenderweise. Auch so jemand kann sich natürlich bei uns gerne umsehen und sagen, wie funktioniert denn das bei euch? Wie macht ihr denn das? Welche Werkzeuge nutzt ihr denn? Also auch inhaltlich kann man mitarbeiten.
Was müsste zum Beispiel so ein Programmierer mitbringen? In welchem Bereich müsste der so fit sein oder sich dafür interessieren?
Ich denke, also Linux sollte kein Fremdwort für ihn sein. Das ist keine Frage. Serversachen wären auch keine Geschichten. Ansonsten ist das ganz vielfältig. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, Leute, die sich mit Groupware gut auskennen, die mobil Applikationen anbinden wollen mit Funambol oder ähnlichen Dingen. Ich kann mir vorstellen, Leute, die sagen, ja, das ist eine schicke Geschichte, ich würde aber gerne ein CMS hier einbauen. Ja, die sich um einzelne Teile des Systems kümmern oder die sagen, okay, die Architektur interessiert mich. Das mit Kamux Next Generation, ButterFS und andere Server-Technologien drunter interessiert mich auch. Linux-Containers ist für mich ein spannendes Thema. Immer.
Wie können Sie dich dann erreichen? Sprich, die angehenden Partner, Programmierer oder auch Leute, die einfach das System des Kamux einsetzen wollen. Also ja. Wie können die am besten auf dich zukommen? Oder?
Ja, es gibt im Prinzip die großen Möglichkeiten über das Web. Einmal info@kamux.de wäre die Webseite, wobei Kamux dann mit A, Konrad, Anton, Martin, Ulrich, Xaver. Und es gibt natürlich das freie Projekt kmux.de. Da landet man auf einer Seite der Fachhochschule Zweibrücken bei Wilhelm Meyer. Oder über SourceForge, über die Kontakte zum Projekt, über einen Eintrag im Trecker. Man findet uns.
Mhm. Tja, wunderbar. Dann hoffen wir mal, dass demnächst noch viele Module dazukommen und natürlich noch viele entsprechende Installationen.
Alles klar.
Danke ich mich.
Danke, Henrik.
Was bei Linux unter der Haube werkelt, ist kein Zauberwerk und dank des offenen Quellcodes für jeden nachvollziehbar. Natürlich das entsprechende Fachwissen vorausgesetzt. Manche Wörter hat man einfach schon gehört und sich trotzdem gefragt, was eigentlich dahinter steckt. Eines dieser Dinge ist sicherlich Systemd. Hier eine etwas ausführlichere Erklärung.
Systemd ist ein neues Init-System, also ein System- und Session-Manager für Linux-Systeme, welches kompatibel zu SysV und LSB-Init-Scripts ist. Es liefert ebenso Parallelisierungsmöglichkeiten, verwendet Socket- und Debus-Aktivierung zum Starten von Prozessen, liefert ein On-Demand-Starten von Daemons, behält den Überblick über Prozesse mit Hilfe von Linux C-Groups, unterstützt Snapshots und Restoring des Systemstatus, beherbergt Mount-Points und Auto-Mount-Points. Einige aktuelle Linux-Distributionen verwenden heute Upstart als Init-System. Andere verwenden weiter das klassische System-V-Init. Lennart Pöttering, der Systemd vorgestellt hat, beschreibt die Probleme dieser klassischen Init-Systeme und stellt fest, was sich für einen schnelleren Systemstart ändern müsse. Dienste wie zum Beispiel Druckerdienste braucht man nicht schon beim Systemstart laden, sondern erst später, wenn sie gebraucht würden. Gleiches gilt auch für Bluetooth, Audio und andere Dienste. Auch der SSH-Daemon bräuchte erst gestartet werden, wenn man sich mit dem Rechner verbinden möchte. Auf zum Beispiel getauschte Hardware müsste solch ein Systemdienst auch dynamisch reagieren. Systemd ist darüber hinaus auch in der Lage, zum Beispiel einen Prozess zu starten, einen anderen Prozess vom ersteren zu überwachen und wenn dieser beendet würde, diesen automatisch starten oder einen dritten Prozess zu starten. Durch dieses Zusammenwirken wird der Overhead verringert und Systemd somit um einige schneller beim Systemstart. Systemd ist über die Versionsverwaltung Git erhältlich und enthält bereits in diesem frühen Stadium schon die meisten der hier angesprochenen Funktionen. Außerdem ist Systemd als Tarball für Fedora 13 unter OpenSUSE, Debian, Gentoo und Arch Linux bereits erhältlich. Obwohl SystemD von Leonard Pöttering in C vorrangig für eben Fedora bzw. Red Hat-basierte Systeme geschrieben wurde, haben sich bereits andere Entwickler, wie zum Beispiel der Upstart-Maintainer Scott James Remnant, positiv hierzu geäußert und finden es gut, dass es hier Neues zum Thema Init-Systeme gibt. In Fedora 15 wird SystemD als neuen vorrangigen Init-Dienst verankert sein, und OpenSUSE wird SystemD für die im März angedachte Version 11.4 verwenden. Falls Upstart in den nächsten Monaten und Jahren nicht weitgehend abgelöst wird, so werden zumindest viele Ideen von SystemD Einfluss auf die Weiterentwicklung von Upstart und Co. nehmen.
Da mit den fallenden Temperaturen der Drang steigt, seine Abende auf dem warmen Sofa zu verbringen, hilft ein bisschen Unterhaltung, die Sonne nicht allzu sehr zu vermissen. Ein Tipp für die Freizeitgestaltung daheim hat Christian vom Playing Penguin Podcast für euch bereit.
Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer von Radio Tux. Mein Name ist Christian und ich bin der Moderator vom Playing Penguin Podcast und habe ja auch bereits in den letzten Sendungen das ein oder andere coole Spiel vorgestellt. Nun ja, jetzt ist es wieder soweit, die neue Sendung ist draußen und aufgrund des guten Feedbacks wurde ich gefragt, hey Christian, magst du nicht auch mal ein kommerzielles Spiel vorstellen? Nun ja, da dachte ich mir, okay, welches kommerzielle Spiel nimmst du denn? Denn Spiele zum Kaufen finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber nicht jeder Schüler oder Student kann sich dieses Spiel auch leisten. Und da bin ich auf meiner Suche auf ein Spiel gestoßen, das sich Savage 2 A Tortured Soul nennt. Naja, Savage 2 A Tortured Soul, Moment, da war doch mal was. Ah genau, das war doch gar nicht umsonst. Das hat doch mal $15 gekostet und man konnte es nur im Internet erwerben. Ja, so war es, bis ich dann eines Besseren belehrt wurde. Ich war nämlich auf der Webseite von S2 Games und habe festgestellt, cool, dieses Spiel ist jetzt Freeware, sprich umsonst zum Herunterladen für jedermann. Und als wäre das noch nicht genug gewesen, haben die Leute sich dann auch nochmal gedacht, cool, die Linux-Version kommt so gut an, dann bringen wir auch gleich nochmal einen Client für 64-bittige Systeme raus. Und das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Ich habe mir die 64-Bit-Version einmal angeschaut und sie mir installiert und ich muss sagen, es ist immer noch ein fantastisches Spiel geblieben. Zumindest für mich persönlich. Nun ja, worum geht es in Savage 2 eigentlich? Also kurz und knackig kann man sagen, es ist eine ganz wilde Mischung aus zwei Computerspielen, nämlich Command & Conquer und Unreal Tournament. Die Jungs von S2 Games haben es geschafft, diese beiden Spiele in einen großen Mixer zu packen und auf die Mix-Taste zu drücken und ein Spiel herauszubringen, was ein völlig neues Genre entworfen hat. Für mich kann man sagen, es ist so eine Art Echtzeit-Strategie-Shooter. Nun ja, Echtzeit-Strategie-Shooter, was kann man sich darunter vorstellen? Ganz einfach. Der Echtzeit-Strategie-Part besteht darin, dass man sagt, okay gut, es gibt zwei Basen, es kämpfen immer zwei Teams gegeneinander, die gleich groß sind, und das Ziel des jeweiligen Teams ist es, die andere Basis zu vernichten. Das hört sich jetzt total simpel an und dann fragt man sich, was es mit dem Ego-Shooter zu tun hat, aber das ist relativ einfach und schnell erklärt. Denn das Besondere an dem Spiel ist, dass immer ein Spieler, entweder einer, der sagt, hey gut, ich bin so gut, ich trau mich das, oder der Spieler, der schon am längsten gespielt hat, die Wahl hat zu sagen, okay gut, ich spiele das Spiel jetzt wie Command & Conquer aus der Vogelperspektive und gebe Einheiten Befehle und baue Häuser, oder ich ziehe es vor, lieber eine normale Einheit zu sein, deren Aufgabe es dann einfach ist, wie in einem Ego-Shooter durch die Gegend zu laufen und dafür zu sorgen, dass die eigene Basis nicht kaputt geht, beziehungsweise die Basis des Gegners kaputt zu machen. Und das Besondere an dem Ganzen ist, dass diese beiden Spielelemente, also die Elemente des Ego-Shooters und der Vogelperspektive, ineinander greifen. Das heißt, gibt der Spieler, der halt dieses Spiel aus der Echtzeitstrategie-Perspektive spielt, einer Einheit den direkten Befehl, hey du, lauf mal von A nach B und baue das und das Haus. Dann ist es nicht wie in einem normalen Computerspiel die KI, die das dann auch ausführt, sondern ein menschlicher Spieler, einer von den 24 Komparsen, die sagen, okay gut, ich mach das jetzt. Und die laufen dann auch nicht mal die direkte Strecke, sondern laufen auch nochmal gerne einen Umweg und kümmern sich zwischendurch nochmal ein bisschen was anderes, bevor sie es machen, wenn sie schlecht sind. Oder sie sind natürlich die total lieben Leute, die sagen, okay gut, ich mach das jetzt und gewinne dafür noch ein bisschen von der Ingame-Währung, dass ich mich dann selbst auch nochmal ein bisschen besser kaufen kann. Ja, und das macht den großen Reiz von Savage 2 aus. Wenn man das nämlich weiß als Spieler, dann macht es irre viel Spaß. Dieses Teamspiel, dieses Team- und Wir-Gefühl ist in diesem Spiel verdammt groß. Denn entweder man befolgt diese Anweisung oder man lässt sie, je nachdem, man ist es einem selbst überlassen, für dieses Spiel etwas beizutragen, indem man sagt, okay, gut, ich habe jetzt gewonnen oder ich habe nicht gewonnen. Nun ja, und das ist halt jedem immer noch selbst zu überlassen, okay, gut, befolge ich jetzt die Anweisung meines Chefs oder befolge ich sie nicht? Und auf der anderen Seite, bin ich halt ein guter Echtzeitstratege oder bin ich es nicht? Und diese Symbiose macht halt einen sehr großen Spaßfaktor in diesem Spiel aus. Ich hätte es selbst nicht gedacht. Also ich habe mir dieses Spiel runtergeladen und wie gesagt, ich habe es jetzt die letzten 2 Tage pausenlos gespielt. Ja, und gewonnen hat dann natürlich die Mannschaft, die die gegnerische Basis vernichtet hat. Wobei man da sagen muss, dass sich das Balancing in diesem Spiel verdammt gut anfühlt. Denn in den letzten 2 Jahren haben die Leute von S2 Games nicht wie in anderen Echtzeitstrategie- oder Ego-Shooter-Titeln gesagt, hey gut, das Spiel ist jetzt draußen und das hat sich irgendwann gerechnet für den Hersteller. Nein, die Leute sagen das nicht. Sie stellen immer noch Entwickler ab und sagen, hey du, wir ändern nochmal was am Balancing und an der Technik, an der Grafik, am Sound oder an der allgemeinen Spielsteuerung. Also ich kann nur dazu so viel sagen, dass zum Beispiel die Version von vor 2 Jahren sich anders spielt als die Version, wie sie jetzt aktuell mit dem Patchstand 2.1 sich spielt. Ja, leider hat das Spiel natürlich auch einige Schattenseiten. Was die größte Schattenseite meiner Meinung nach ist, ist, dieses Spiel gibt es leider nur auf Englisch. Es gibt einige Fanübersetzungen, die sind von der Qualität her allerdings eher Mittelmaß, wenn überhaupt. Also viele Teile des Hauptmenüs sind mit der inoffiziellen deutschen Übersetzung unspielbar, sprich, dass man halt ein sehr, sehr gutes Englisch erfordert. Wer dieses tolle Englisch aber hat, wird dann halt damit belohnt mit super Sounds, mit super Soundeffekten und mit einer 1A-Sprachausgabe. Also das ist richtig atmosphärisch und man hört dann auch die Trolle mit ihrer verzerrten, tiefen, kratzigen Stimme sagen Incoming und die Zwerge, Gnome und Menschen, wie sie dann rumschreien und sagen, hey du, wir machen das jetzt und das ist total abgefahren. Ja, also wie gesagt, die Schattenseite kann man sich als Pro- oder als Kontra-Argument auslegen. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass so ein kleines Studio wie S2 Games nicht unbedingt viel Geld für professionelle deutsche Sprecher ausgegeben hätte. Meine persönliche Einschätzung zu dem Spiel ist, dass sich das eigentlich jeder einmal anschauen muss, der eine Linux-Distribution auf dem Rechner hat, denn es ist spielerisch wirklich top, grafisch auch und vom Sound auch. Wie gesagt, für Leute, die ein bisschen Schulenglisch haben, die haben damit keine Probleme. Alle anderen haben einen relativ schweren Spieleinstieg. Das erfordert natürlich ein relativ solides Schulenglisch. Ja, was auch ein wenig nervig ist, wobei die Leute von S2 Games das relativ gut gelöst haben. Das Spiel hat ja früher mal, als es im Jahr 2008 rauskam, $15 gekostet und konnte man nur online bezahlen. Inzwischen ist das Spiel natürlich freeware und umsonst, aber trotzdem wollen die Leute von S2 Games etwas dazu verdienen. Sprich, sie verkaufen sogenannte Premium-Accounts, in denen man dann besonders viele Taschenplätze im Inventar im Ego-Shooter-Modus hat oder gewisse Boni, die dann aber sich nicht wirklich auf das Spiel auswirken, sondern eher so einen optischen Prestigewert haben. Wem das alles nicht stört und wen eine deutsche Übersetzung nicht so wichtig ist, der bekommt mit Savage 2 ein wirklich wundervolles Spiel, sowohl technisch, spielerisch, als auch vom gesamten Flair her von der Story ist dieses Spiel echt wunderbar. Die Hinweise und die Links dazu findet ihr natürlich in den Shownotes zur aktuellen Sendung. Ja, ich wünsche euch dann viel Spaß mit den weiteren Beiträgen in dieser November-Sendung von Radio Tux und bis dahin haltet die Ohren steif, euer Christian.
Danke, Christian. Christian gibt es übrigens auch zum Lesen und zwar in einem der nächsten Ausgaben des VDVC-Magazins. Da lohnt sich sicherlich das Reinschauen. Sicherlich kennt ihr unsere Weekly News, die wir in unserem Programm haben. Nachrichten und Aktuelles rund um ausgewählte Distributionen. Testweise wollen wir euch nun auch Neuigkeiten aus der Open-Source-Szene innerhalb der Magazinsendung präsentieren. Wir versuchen natürlich ständig, unser Programm für euch zu optimieren. Freut euch also auf die erste Testausgabe der Radio Tux News.
Neues aus der Open-Source-Welt bei Radio Tux. Ich bin Uli Klemann. Linux-Initiator Linus Torvalds hat Version 2.6.36 des Linux-Kernels freigegeben, die unter anderem die Integration von AppArmor und das Infrarot-Subsystem LIRC enthält. Nach etwas mehr als 2,5 Monaten hat Linus diesmal die neue Kernel-Version 2.6.36 freigegeben, was er eigentlich schon eine Woche früher tun wollte, um schon vor Beginn des Kernel-Summits alle Neuerungen für den kommenden Kernel 2.6.37 integriert zu haben. Da es aber noch einen zusätzlichen Veröffentlichungskandidaten vorab gab, würde es nun eine zeitliche Überschneidung der zweiwöchigen Integrationsphase mit dem Kernel-Summit geben. Um dies zu vermeiden, hofft Torvalds, wie er in seiner Ankündigung schrieb, diese Phase auf 10 Tage verkürzen zu können, was zu einem noch kürzeren Entwicklungszyklus für 2.6.37 führen könnte. Anzahl und Umfang der Modifikationen sind in Version 2.6.36 etwa so hoch wie in 2.6.34. Über 10.000 einzelne Änderungen, die jeweils eine oder mehrere Dateien betreffen, wurden eingebracht. Davon waren etwa 2.000 kleinere Korrekturen, die nach dem ersten Veröffentlichungskandidaten hinzukamen. Als wichtigste Änderung kann die Integration von AppArmor, einem über Jahre separat entwickelten Sicherheitssystem, in den Kernel gelten. Zu Tomoyo, einem bereits im Kernel integrierten Sicherheitssystem, wurde als wichtige Neuerung ein interaktiver Modus hinzugefügt, bei der Richtlinienverstöße von Programmen vom Administrator zur Laufzeit erlaubt werden können. Das soll unter anderem Updates im laufenden Betrieb erleichtern. Die zweite große Neuerung ist nun die Integration des Infrarot-Steuerungs-APIs sowie einer langen Liste von LIRC-Treibern. Somit wird das viele Jahre separat vom Kernel entwickelte Infrarotsteuerungssubsystem nun Bestandteil des offiziellen Kernels. Das Dateisystem CIFS kann nun den noch jungen FS-Cache verwenden, um lokale Kopien von Dateien zu halten und somit den Zugriff zur Beschleunigung. Das Dateisystem EXT3 wird nun standardmäßig wieder mit der sicheren Option Data gleich ordered gemountet, eine Einstellung, die die Distributoren ohnehin vorzogen. Der Wake-Up-Count-Mechanismus von Raphael Wysocki soll das Suspendieren des Systems ermöglichen, ohne dass gleichzeitig auflaufende Aufwachergebnisse Probleme bereithalten. Diese Änderung soll der erste Schritt zur weiteren Verringerung des Energieverbrauchs sein. Ein Ziel, das Google mit den Suspended Blockers erreichen wollte, die bei den Linux-Entwicklern allerdings durchgefallen waren. Der Out-of-Memory-Killer wurde neu geschrieben. Das Modul sorgt bei extremer Speicherknappheit dafür, dass ein oder mehrere Prozesse sofort beendet werden, damit der Rest weiterlaufen kann. Der beste Kandidat für das Beenden kann nur heuristisch ermittelt werden. Die Heuristik wurde im Laufe der Zeit aber immer besser. Eine weitere verbesserte Heuristik soll dafür sorgen, dass der Desktop bei bestimmten Dateioperationen, wie beispielsweise beim Schreiben, auf sehr langsame USB-Geräte besser bedient bleibt. Die Grafikmodus-Umschaltung des Kernels Kernel Mode Switch KMS wurde mit dem Kernel-Debugger KDB integriert. Damit ist es nun möglich, sogar aus einer X11-Sitzung heraus den Debugger zu aktivieren, der dann zur Konsole wechselt und nach Beendigung wieder zum Desktop zurückkehrt. Diese Neuerung ist bisher aber nur für Intel-Grafikchips implementiert. Eine weitere Neuerung ist Fanotify, ein Mechanismus, mit dem ein außerhalb des Kernels laufender Daemon von Dateioperationen benachrichtigt werden kann. Er kann unter anderem auch den Zugriff auf die betroffene Datei verwehren. Virenscanner sind eine mögliche Anwendung des neuen Subsystems. Hierarchische Speicherverwaltung und anderes können jedoch auch davon profitieren. Fanotify ist in dieser Kernel-Version allerdings noch deaktiviert, da die Schnittstelle zu den Anwendungen noch nicht feststeht. Sobald die Schnittstelle veröffentlicht ist, muss sie für alle Zeiten unterstützt werden und darf sich nicht mehr ändern. Daher muss sie schon im ersten Anlauf perfekt sein. Da diverse Entwickler noch Bedenken zur aktuellen Implementierung hatten, wurde die endgültige Entscheidung auf die nächste Kernel-Version verschoben. Ein neuer Systemaufruf zum Abfragen und Ändern von Ressourcenlimits wurde geschaffen. PR-Limit 64 kann ein Limit in einem Schritt abfragen und setzen und seine Funktionalität ist eine Obermenge des traditionellen SETR-Limit, das eines Tages vielleicht vollständig entfällt. Der TTY-Treiber unterstützt nun den EXT-PROC-Modus. Dieser schon immer in BSD vorhandene Modus wurde ursprünglich für den Zeilenmodus des Telnet-Protokolls entwickelt, scheint aber auch für aktuelle Protokolle noch nützlich zu sein, weshalb er nun auch für Linux implementiert wurde. WorkUse, eine Art Kernels Red Pool wurden vollständig neu geschrieben, wodurch sich die Zahl der Kernels Reds reduziert. Besonders auf Rechnern mit vielen Prozessorkernen dürfte dieser Unterschied gravierend sein. Linux 2636 unterstützt darüber hinaus eine weitere Architektur, die 32-Bit-Architektur von Tilera, bei der 16 bis 100 identische RISC-Prozessoren auf einem Chip integriert sind. Eine Liste sämtlicher Änderungen erhält das sehr ausführliche Changelog. Die Seite kernelnewbies.org hat eine übersichtliche Zusammenfassung der Änderungen veröffentlicht. Die aktuelle Version von Linux kann von kernel.org und zahlreichen Spiegelservern in Form von Patches oder TAR-Paketen heruntergeladen werden. Jetpack lagert Mozilla-Erweiterungen in eigene Prozesse aus. Die Macher von Mozilla haben mit Version 0.9 eine überarbeitete Version ihres Jetpack-Frameworks bereitgestellt. Vor allem in den APIs wurden zahlreiche Änderungen eingepflegt, um mit der neuen Electrolysis-Architektur besser zu harmonieren. Electrolysis teilt Add-on-Sound-Plugins eigene Prozesse zu, um die Stabilität zu erhöhen. Stürzt so etwa das Flash-Plugin ab, reißt es nicht den gesamten Browser gleich mit sich. Jetpack soll in naher Zukunft das jetzige Add-on-Modell komplett ersetzen. Statt der eigenen auf XML basierenden Sprache XUL sollen Standards wie HTML, CSS und JavaScript zum Einsatz kommen. Das Gratia von HTC, Android Compact. Der Handyhersteller HTC greift nun auch im mittleren Segment nach dem Marktführer iPhone. Mit seinem neuen Modell Gratia kommt Anfang Dezember auch in Deutschland ein kompaktes Smartphone mit Android 2.2 alias Froyo auf den Markt. Mit Abmessungen von 104x58x12mm ein echt kompaktes Teil. Dennoch hat HTC dem Gerät ein 8,1 cm großes, kapazitives HVGA-Display mit einer Auflösung von 320x480 Pixeln spendiert. Im Inneren werkelt ein Qualcomm-Prozessor auf 600 MHz getaktet, was nicht auf allzu üppige Rechenleistungen schließen lässt. 512 MB RAM und 384 MB ROM sind ebenfalls nicht überdimensioniert. Per MicroSD-Slot kann bis zu 32 GB Speicher erweitert werden. Mit einem Preis von 399 € wird das Gerät voraussichtlich Anfang Dezember exklusiv via Mediamarkt und Saturn erhältlich sein. Linus Torvalds erhält Preis der NEC CNC Foundation. Zusammen mit den japanischen Wissenschaftlern Hiroyuki Sakaki und Yasukiko Arakawa erhält Linux-Initiator Linus Torvalds den diesjährigen Preis der NEC CNC Foundation für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Computertechnologie. Die NEC CNC Foundation ist eine Stiftung, die 1985 gegründet wurde, um das Wachstum der Elektronikindustrie zu fördern. Sie unterstützt wegweisende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und trägt damit nach eigenen Angaben zur Weltwirtschaft und zur Verbesserung des menschlichen Lebens bei. Seit 1986 vergibt sie jährlich den CNC-Preis an verdiente Persönlichkeiten, bisher insgesamt 85. Der Preis ist mit 10 Millionen Yen, ca. 875.000 € pro Gruppe dotiert. In diesem Jahr wurde der Preis an zwei Gruppen vergeben. Die erste Gruppe besteht aus Hiroyuki Sakaki und Yasukiko Arakawa. Linus Torvalds alleine bildet die zweite Gruppe. Die beiden japanischen Wissenschaftler waren führend bei der Einführung von Quanteneffekten in Halbleiter, was zu Innovationen wie Quantenfeldeffekttransistoren und Quantenhalbleiterlasern führte. Dr. Sakaki ist emeritierter Professor der Universität Tokio und Präsident des Toyota Technology Institute. Dr. Arakawa ist Professor der Universität Tokio und Direktor des Instituts für Nanoquanteninformationselektronik. Linus Torvalds entwickelte seit 1991 noch als Student an der Universität Helsinki Linux, das heute das am weitesten verbreitete Betriebssystem ist und auf allen Geräten von Smartphone bis zum Supercomputer läuft. Der Einfluss und die Wirkung von Linux war nach Einschätzung der NEC CNC Foundation immens, unter anderem auch, weil es frei verfügbar ist. 5. Linux-Infotag in Oldenburg sucht Aussteller und Dozenten. Am 12. Februar 2011 findet der 5. Linux-Informationstag in Oldenburg statt. Los geht's um 11 Uhr in den Räumen der KDU. Hierfür werden noch Aussteller gesucht, die sich vor Ort präsentieren möchten, und Dozenten, die Interesse haben, vor ausgesuchtem Fachpublikum Vorträge zu halten. Am Sonntag besteht außerdem die Möglichkeit, Workshops durchzuführen. Vorgaben zu Themen und Workshops gibt es keine. Vorträge können noch beim Veranstalter eingereicht werden. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos, weshalb der FFIS der Verein zur Förderung freier Information und Software noch Sponsoren braucht. Wer sich als Sponsor an dieser Veranstaltung beteiligen möchte, schicke eine E-Mail an info@ffis.de. Linux stagniert, Apple nimmt zu, Windows rückgängig. Laut einer Studie der amerikanischen AT Internet Service, einer Tochter der AT Internet, aus dem August diesen Jahres, surfen in Europa nach wie vor über 90% aller User mit Microsoft-Betriebssystemen durchs Netz. Der Anteil der Mac-User beläuft sich auf ca. 7,6%, während der Anteil der Linux-User mit nur 0,9% nach wie vor verschwindend gering ist. Daten aus dem August zeigen aber auch, dass die Verbreitung von Microsoft-Betriebssystemen in Europa im Vergleich zum Vorjahr um etwa 2,4% einbüßte, während Apples Betriebssysteme macOS und iOS 2,2% zulegen konnten. Der Anteil der Linux-User blieb zum Vorjahr unverändert. Genauere Untersuchungen zeigen, dass Windows XP nach wie vor das meistgenutzte Windows-Betriebssystem ist. Vista büßte etwa 2% ein, bei XP waren es in diesem Zeitraum etwa 6%, während Windows 7 mit 7% zulegte. Der Anteil von Mac-Betriebssystemen auf Intel-PCs stieg im gleichen Zeitraum um etwa 0,6%. Die Verbreitung ist hier allerdings länderspezifisch. In Luxemburg, Schweden, der Schweiz und Großbritannien ging die Verbreitung von Microsoft-Betriebssystemen überdurchschnittlich stark zurück, wovon Apple natürlich profitiert. Am wenigsten Microsoft-User findet man statistisch in der Schweiz, gefolgt von Luxemburg, Schweden und Großbritannien. Auf Apple entfallen in diesen Ländern 19,3% für die Schweiz, 16,8% für Luxemburg und 11,9% für Schweden. Schlusslicht mit 11,5% ist hier Großbritannien. Manhattan OS rebranded as Jupyter OS. In der letzten Ausgabe August sprachen wir über anderem über das Betriebssystem Manhattan OS. Manhattan OS mischt Elemente aus Genomi, KDE, Linux Mint und Ubuntu wild durcheinander und wirkte so auf Außenstehende wie ein Wildwuchssystem, was ihm auch den Spitznamen Frankenstein OS einbrachte. Dieses gibt es nun offiziell nicht mehr. An seinen Platz tritt stattdessen das Jupyter OS, welches nun auf Debian basieren soll. Das herausstechendste Merkmal soll dabei das sogenannte Rolling Release Prinzip sein, das Pakete laufend aktuell hält. Derzeit ist Jupyter OS noch nicht verfügbar. Eine erste Vorschauversion werde aber zum Ende des Monats erwartet. Gary Kovacs wird neuer Mozilla-Geschäftsführer. Am 8. November wird Gary Kovacs neuer Chief Operating Officer von Mozilla. Er löst damit John Lilly ab, der sich einer Investmentfirma anschließen möchte. Mit Kovacs kommt ein gestandener Manager zu Mozilla, der bereits für Unternehmen wie Sybase, Macromedia, Adobe, ZTE Corporation und IBM tätig war. Mitchell Baker, der Vorsitzende der Mozilla Foundation, lobte den Neuen schon mal über den grünen Klee. Er erfülle alle geforderten Kriterien, nicht nur im Hinblick auf seinen technischen Weitblick, sondern auch in Übereinstimmung mit den Zielen von Mozilla. Die Arbeit mit ihm werde angenehm als auch effektiv sein. OpenOffice 3.3 RC1 – kleine, feine Neuerungen. Der erste Release-Kandidat der OpenOffice-Version bringt eine Reihe kleiner, feiner Änderungen mit. Beispielsweise erlaubt eine Modifikation am UNO-API die Eingabe von mehr Dateitypen als nur Zeichenketten. Der PDF-Export bettet jetzt optional die 14 Standard-PDF-Schriften mit ein. Die Textverarbeitung zeigt dem Anwender direkt in der To-Leiste ein zugängliches Feld, um das Dokument entsprechend zu durchsuchen. Eine ganze Reihe Neuerungen, vornehmlich für das Auge, erfährt die Diagrammanwendung. Ein neues Breitbildformat erlaubt größere Beschriftungen von Charts. Die räumlichen Diagrammfiguren haben ein Tuning erfahren, damit sie realistischer aussehen. Es gibt vierseitige Pyramidenbalken, deren eine Seite nach vorne zeigt, und sowohl diese als auch Quaderbalken sind die schwarzen Kantenlinien nun endlich losgeworden. Außerdem ist es jetzt möglich, die Beschriftung der X-Achse zweizeilig mit verschiedenen Einteilungen vorzunehmen. So lassen sich zum Beispiel in der ersten Zeile Monate hineinschreiben und in der zweiten Zeile die Monate zu den jeweiligen Jahren zusammenfassen. Die Tabellenkalkulation besitzt eine geheilte Importfunktion für Dateien, deren Endung sie als Tabellendokument markiert. Das Problem war in der Vergangenheit, dass OpenOffice, beispielsweise XLS-Dokumente, fälschlicherweise mit dem HTML-Writer öffnete, wenn ihr Inhalt HTML-Formate enthalten hat. Auch CSV-Dateien mit Tabellen-Dokumentenendungen wurden nicht erkannt und dem Texteditor überlassen. Diese unerwünschten Zuordnungen passierten aber nur, wenn man das fragliche Dokument aus OpenOffice heraus öffnete. Ab der Version 3.3 soll dieser Bug nun behoben sein. sodass eine Datei mit einer Tabellendateiendung auch tatsächlich im Tabellenprogramm geöffnet wird. Links zu den Download-Dateien und Checksummen sowie zum deklarierten Release enthält das Announcement von Oracle-Mitarbeiter Markus Lange. ReactOS 0.3.12. Der Windows-Nachbau ReactOS bringt in Version 0.3.12 eine große Anzahl von Änderungen, die zu einem stabileren und solideren System führen sollen. ReactOS ist ein Betriebssystem, das es sich zum Ziel gesetzt hat, vollständig zu neueren Windows-Versionen kompatibel zu sein. Der Kernel ist nach Angaben der Entwickler weitgehend kompatibel mit NT 5.2. Seit der letzten Version von ReactOS ist fast ein Jahr vergangen. Diese Zeit wurde von den Entwicklern benötigt, um das System nach durchgreifenden Änderungen an der Basis wieder stabil zu bekommen. Version 0.3.12 ist nach wie vor eine Alpha-Version, die mit zahlreichen Geräten und Programmen noch nicht zufriedenstellend zusammenarbeitet. Änderungen begannen vor knapp einem Jahr mit dem Ziel, den Trap-Händler zu verbessern. Sie führten dann dazu, dass dieser vollständig neu geschrieben wurde. Und das hatte Änderungen in anderen Bereichen zur Folge. Im Zuge dieser Anpassungen wurden laut den Entwicklern mehr und mehr moderne Technologien eingebracht. Das Ergebnis war ein sehr viel modernerer Kernel, dessen Stabilität und Kompatibilität dann in einer langen Testphase wiederhergestellt werden musste. Nahezu das ganze System erfuhr mehr oder weniger große Modifikationen. Eine neue Speicherverwaltung wurde entwickelt, die jedoch noch nicht überall zum Einsatz kommt. Verbesserungen gab es auch bei der Plug-and-Play-Kompatibilität, ACPI, dem PCI-Treiber, bei den Timern und Nachrichtenwarteschlangen und vielen anderen Stellen. Eine 64-Bit-Version ist derzeit in Arbeit, jedoch noch nicht im benutzbaren Zustand. Eine erweiterte Übersicht über die Änderungen ist im Änderungslog von ReactOS 0.3.12 zu finden. Der Download ist in Form einer Installations-CD, einer Live-CD, VM-Images für QEMU und VMware möglich. Der Quellcode steht ebenfalls zur Verfügung. SeaMonkey 2.1 Beta erschienen. Die Entwickler von SeaMonkey, einer aus Webbrowser, E-Mail, Newsgroup, Feedreader-Client, IRC-Chat-Client und HTML-Editor bestehenden Applikationssuite, haben ihre erste Beta-Version SeaMonkey 2.1 veröffentlicht. SeaMonkey 2.1 kann mit einer ganzen Reihe neuer Features aufwarten. Darunter fallen unter anderem die Unterstützung von OpenSearch-Plugins. Das ist eine Technologie, um Suchergebnisse von Suchmaschinen und Webseiten in ein standardisiertes, für Maschinen lesbares Format zu bringen. Für Cookies, Berechtigungen, Passwörter und Formulardaten ist jetzt der Datenmanager zuständig. Die Plugins laufen hingegen als selbstständige Prozesse, so dass, wenn sie einmal abstürzen sollten, sie nicht den kompletten Browser mitreißen. Genau wie der Firefox nutzt nun auch SeaMonkey die JavaScript-Engine JaegerMonkey, was eine deutlich schnellere Abarbeitung des JavaScript-Codes zur Folge haben soll. Sofern es die Hardware erlaubt und die nötigen Treiber vorhanden sind, unterstützt SeaMonkey 2.1 auch Hardwarebeschleunigung. Die Entwickler weisen allerdings explizit darauf hin, dass die Beta-Version nur für testfreudige Anwender bereitgestellt wurde und noch nicht für Produktivumgebungen geeignet ist. SeaMonkey 2.1b1 steht unter anderem unter der GPL und kann in 8 verschiedenen Sprachen sowohl für Linux als auch Mac OS X und MS Windows von der Downloadseite des Projekts heruntergeladen werden. Wind River Linux 4 mit frischem Inhalt. Kernel 2.6.34, GCC 4.4 und Unterstützung für aktuelle ARM, Intel, MPS und PowerPC Architekturen machen die neueste Version der kommerziellen Linux-Plattform von Wind River aus. Weitere Features sind in der Bedienung hinzugekommen, so etwa zur Verwaltung von Patches und Tools, die die Speichernutzung und den Energieverbrauch analysieren. Auch für die Zukunft in der Embedded-Entwicklung sei der Wind River-Entwickler gerüstet, indem Unterstützung für kommende Multiprozessor-Generationen von Herstellern wie FreeScale, NetLogix und Texas Instruments möglich sei. Das Update auf die Version 4 des Linux für eingebettete mobile Systeme soll von den Vorgängerversionen 3.x ohne Probleme klappen. Der Hersteller Wind River kündigt die Verfügbarkeit der Wind River Linux Version 4 für Ende Oktober an. Auf der Produktwebseite lassen sich gegen Registrierung Whitepapers und Demo-Versionen anfordern. OpenSUSE Build Service 2.1 freigegeben. Auch der bereits vorgestellte OpenSUSE Build Service wurde in Version 2.1 veröffentlicht. Der Service ermöglicht auf einfache Art und Weise Binärpakete für verschiedene Distributionen direkt aus dem Quellcode zu erstellen. Auch angepasste Appliances auf Basis von OpenSUSE lassen sich somit erstellen. Quellcodes müssen dabei jedoch nicht hochgeladen werden. Der Build-Service kann über die Verwaltungssysteme Git und Subversion den Quellcode beziehen und oder abgleichen bzw. TAR-Archive erstellen und entsprechende Binärpakete generieren. Version 2.1 bietet vor allem neue Funktionen für die Web-Oberfläche, die vorher nur über den Kommandozeilen-Client OSC verfügbar waren. So kann man nun Pakete projektübergreifend versenden und in einer Historie auf Änderungen überwachen. Ebenfalls wurden die Zugriffsrechte verfeinert und können nun individuell angepasst werden. Wer allerdings den Service bei sich lokal ausprobieren möchte, dem steht auch diese Möglichkeit offen. Wir werden uns in den kommenden Wochen einmal mit dem Build-Service vertraut machen und über unsere Erfahrungen berichten. Sämtliche Informationen zum OpenSUSE Build-Service findet ihr auf den entsprechenden Internetseiten, wie immer auch die Shownotes beachten.
Neben den News möchten wir euch noch eine weitere Miniserie vorstellen. Ansgars Tooltips sind die etwas anderen Picks und Sichten auf die ganz speziellen Werkzeuge, die man, lehnt euch einfach zurück, schnappt euch eine Flasche voller Mate und lasst euch umspülen.
Ja, Ansgar ist jetzt bei mir. Er hält ein Glas Wein in der Hand, sieht ein bisschen bekifft aus und erzählt euch jetzt einen Tooltip. Er hat ein tolles Programm gefunden, schon vor Jahrzehnten, als er noch ein Kind war und das noch brauchte. Und so jetzt haben wir es wiederentdeckt. Ansgar, was ist denn dein Tooltip?
Ja, mein Tooltip ist beim lustigen Abend bei der Klausurtagung entstanden. Wie ist es so, man unterhält sich bei einem Bier oder bei einem Wein und kommt so auf die guten alten Zeiten zu sprechen. Und ich weiß gar nicht, worum es genau ging. Auf jeden Fall kam mir auf einmal Hot Babe in dem Sinn. Wenn ihr euch jetzt fragt, was Hot Babe ist: Hot Babe ist eine junge, hübsche Frau auf eurem Desktop, die dazu geneigt ist, sich zu entblättern, umso mehr Load ihr auf eurer CPU macht. Ja, also kann ich euch das nur empfehlen, falls ihr mal eine völlig sinnlose Applikation auf eurem Rechner braucht, dann installiert euch Hot Babe. Wie ihr das bekommt, sicherlich in den Shownotes zu der Sendung.
Leider sind wir schon wieder am Ende dieser Sendung angelangt. Es waren beteiligt unter der Leitung von Tobias unsere Redakteure Ingo, Henrik, Uli, Ansgar, Patrick und unser Neuzugang Oliver. Herzlich willkommen. Die Stimme hieß diesmal wieder Sebastian Mayer. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2010 unter Creative Commons bei noncommercialsharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee und Tarent. Fairtrade Software.